Hey, ich weiß nicht, was du diese Woche gemacht hast. Ich war in Mallorca. Wahrscheinlich ihr alle auch, nehme ich an, oder, bei dem schönen Wetter. Und wir gehen einmal im Jahr gehen wir mit allen ISF-Pastoren 4 Tage auf Mallorca. Und jetzt denkst du, wieso geht ihr mit den ISF-Pastoren auf Mallorca? Bleiben doch in der Schweiz wegen der Flugemissionen. Der Punkt ist halt, es ist ein weltweites Movement geworden, gell? Und wenn halt etwas weltweit ist, musst du eh noch mit hinfliegen. Und dann haben sich halt unsere Leaders, ich bin ja nicht involviert in dieser Entscheidung, haben gesagt, wenn wir schon mit dem Fliegen, dann fliegen wir auf Mallorca. Und dann haben wir eine gute Zeit miteinander. Und dann haben wir immer relativ viele Sessions, Leadership-Teachings, Gebetssachen und so weiter. Aber wir haben einen freien Tag. Und an diesem freien Tag haben wir, wie letztes Jahr, vielleicht bist du sogar vor einem Jahr schon hier in der Predigt und magst dich vielleicht sogar noch erinnern, haben wir ein Boot gechartert. Und sind so ein bisschen im Mittelmeer rumgefahren, sind so ein bisschen auf Klippen und ein bisschen runtergekumpelt, dunkel baden und so weiter. Und vor einem Jahr sind wir auch gegangen mit etwa 6 Pastoren und wir hatten einen Skip mit dem Namen Juan Carlos. Ein wunderschöner spanischer Name. Und weil wir halt auf dem Boot auch viel über Jesus geredet haben, viel zusammen gebetet haben, hat er irgendwie eine Öffnung gehabt, hat wirklich gemerkt, hey, das fasziniert mich, hat dann einfach von seinen Schwierigkeiten erzählt und am Ende von dem Bootstrip hat er sein Leben Jesus gegeben. Er hat sich wirklich bekehrt auf dem Boot, oder? Also ab 6 Pastoren gibt es eine Bekehrung, haben wir gemerkt. Das ist so die Quote. Und dann haben wir natürlich ein Jahr später gesagt, wir möchten wieder ein Kind, wieder den Juan Carlos. Wie ist er dran? Wir haben ihm Link geschickt von Kirchen, Bible-App und so weiter. Und das Coole war, wir haben gemerkt, hey, er ist immer noch unterwegs. Es ist jetzt nicht so, dass er gerade aktiv schon in einer Kirche dabei ist. Aber er liebt den Jesus immer noch, ist immer noch offen. Und darum ist das zweite Mal ist jetzt nicht mehr Bekehrung tragen, sondern dann mehr Jüngerschaft. Also ihn mit ihnen in die ersten Steps vom Glauben. Wir haben dann viel mit ihm geredet, haben wir ihm erklärt, wo kannst du in der Bibel lesen. Wo kannst du anfangen, wie kannst du die Bibel verstehen, den ganzen Aufbau erklärt von der Bibel, ihm nochmal den Wert von einer christlichen Gemeinde auf das Herz gelegt. Und das war mega cool, oder? Vor einem Jahr kannst du dich reingeben und es kommt jemand zum Glauben und ein Jahr später kannst du so auf dem Glauben wieder aufbauen. Und das ist etwas, was uns gepackt hat. Und wenn wir gerade beim Thema Boot sind, möchte ich dir heute ein paar Fotos zeigen zum Einstieg. Und zwar zuerst mal ein paar Bilder von einem Kreuzfahrtschiff. So sieht es mal von außen aus, einfach falls du nie auf einem Kreuzfahrtschiff gewesen bist. Jetzt das zweite Bild von innen. Eine Kreuzfahrt ist ja meistens so etwas relativ Luxuriöses. Wir haben noch das Bild von einem Buffet. Also, es ist einfach mal ein kleiner Ausschnitt, oder? Die sind ja dann riesig. Und wenn du auf eine Kreuzfahrt gehst, dann weisst du, Luxus pur. Oder? Also, ich meine, die grossen Kreuzfahrtschiffe, die haben ja alles, was dein Herz begehrt. Die haben Bars, Restaurants, Theatersäle, Kino, Indoor-Minigolf, Outdoor-Minigolf, diverse stehende Wellen für Surfer, Rutschbahnen, die durch Haikäfig durchgehen und so weiter. Einfach gigantische Sachen. Und du bist so eine Woche oder 2 oder 3 oder wie lange auch immer auf einer Kreuzfahrt und erlebst einfach, einfach Luxus pur. Und vielleicht hast du, wo du da hergekommen bist, geschwind nachgeschaut, was ist eigentlich das Thema von heute? Vielleicht auch nicht. Viele kommen ja einfach, weil sie kommen. Das ist auch super. Das Thema von heute war vielleicht nicht ganz selbsterklärend am Anfang, weil das Thema schon war, sind wir als Kirche ein Kreuzfahrtschiff oder ein Rettungsboot? Ich möchte erklären, wie wir auf das Thema kommen. Ich habe hier noch ein Bild mitgebracht von einem Rettungsboot. Und du siehst, das ist ein bisschen weniger komfortabel. Also normalerweise auf einem Rettungsboot hast du kein Indoor-Minigolf, du hast kein Indoor-Pool, du hast keinen Spa-Bereich, du hast kein Mitternachtsbuffet. Auf einem Rettungsboot sind ein paar wenige Leute mit einem Ziel. Sie wissen, da sind irgendwo Menschen am Vertrinken und die wollen mich holen, ohne dass sie irgendwie eben sterben. Und das ist das Ziel von einem Rettungsboot. Als Rebecca und ich vor 20 Jahren das ISF Zug gegründet haben, sind wir oft, bevor wir dann angefangen haben, sind wir mit Zug am See spazieren. Und das Zug am See hat eine Wiese, die heisst Rösliwiese. Und auf dieser Rösliwiese sind Hunderte von jungen Leuten im Sommer. Bis heute so. Also der Treffpunkt der jungen Leute. Die einen kiffen, die anderen saufen, die anderen spielen Frisbee, die anderen lesen, die anderen jassen, was auch immer. Es ist voll Leben. Und wir haben die Leute gesehen und haben gedacht, hey, die Leute, die haben ja vieles, aber sie haben Jesus nicht. Und die Bibel sagt uns, Menschen ohne Jesus sind verloren. Sie verbringen das ewige Leben getrennt von Gott, nicht mit Jesus. Und viele Leute haben ja auf der Erde schon viel zu leiden. Sie haben vielleicht keine Hoffnung. Sie haben keine Perspektive. Und unser Ziel war immer, wir möchten eine Kirche haben, die ein Rettungsboot ist für die Verlorenen und nicht in erster Linie ein Kreuzfahrtschiff für die Heiligen. Weißt du, man kann ja Kirchen auch so gestalten, dass es einfach den Heiligen gut geht. Dass sie ihren Luxus haben, dass sie verwöhnt werden. Aber das Ziel einer Kirche, so wie wir es sehen, ist, wir möchten ein Rettungsboot sein für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und auf dem Weg gibt es ja dann auch ganz spannende Sachen, wenn man sich als Kirche entscheidet oder auch als Person entscheidet, ich möchte so ein Rettungsboot sein, da erlebt man interessante Geschichten. Mal mich erinnern, vor vielen Jahren, ICF Schweiz haben wir dann noch gehabt, da ist dann später wieder eingegangen und dann ist dafür das ICF Altdorf dann entstanden und dann haben wir die Leute von Schweiz können auf Zug und Altdorf ein bisschen verteilen. Das war ein Mann gewesen. Der Mann, der war mega kräftig, hat eine riesige Narbe gehabt, hier über das Gesicht runter. Und er war so ein strange Typ gewesen. Am Wochenende ist er amigs auf Polen gegangen und hat Käfigkämpfe gemacht. Also Käfigkämpfe in Polen, da kommen zwei richtig kräftige Männer, kämpfen gegeneinander und es wird dann das Unsumme werden auf sie gewettet. Und er ist zurückgekommen, einfach ohne Auge. Er hat auch ein Auge weniger gehabt. Nachher so ein Glasauge gehabt, hat halt in dem Käfig ein Auge verloren, oder? Gleichzeitig hat er so zwei mega fette Kampfhunde gehabt, so links und rechts. Und ich mag mich erinnern, als wir ihn dann getauft haben, wenn wir ihn tatsächlich taufen können, schon das ist ein Wunder in sich, haben wir so ein Get-Free-Weekend gehabt in Giswil, Kanton Obwalden. Und dann weiss ich noch, ist so hergekommen und links und rechts mit diesen zwei mega fetten Kampfhunden. Und ich bin so auf ihn zu und ich habe sowieso nicht gerne Hunde und schon gar nicht riesen Kampfhunde. Und dann hat er mich gesagt, ist es vielleicht besser, wenn ich die im Auto lasse? Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht wären wir nicht ganz unglücklich. Würdest du vielleicht nicht mitnehmen an unsere Sessions. Das würde uns vielleicht ein bisschen Angst machen. Oder wenn man halt unterwegs ist als Rettungsboot, dann erlebt man halt ganz, ganz viel. Und man gibt immer auch etwas auf und man gibt immer auch etwas preis. Und man ist immer auch bereit, auf einen gewissen Komfort zu verzichten. Ich glaube, Kirche hat eine Berufung, ein Rettungsboot zu sein für die Verlorenen und nicht in erster Linie ein Kreuzfahrtschiff für die Heiligen. Bedeutet übrigens nicht, dass wir nicht auch versuchen, unsere Leute zu verwöhnen. Bedeutet nicht, dass wir versuchen, dass es unseren Leuten gut geht. Aber der Fokus muss sein, wir sind in einer Welt voll verlorener Menschen. Und darum schliessen wir mit dem Thema die Serie Kirche Neuer Leben ab. Weil alles, was wir bis jetzt gelernt haben, hat eigentlich den Fokus, dass wir weiterhin das Rettungsboot sein für die Verlorenen. Im Richter, das ist ein Buch im Alten Testament, gibt es eine Frau namens Deborah. Und die Frau, die ist die Richterin, die ist die Leiterin vom Volk Israel. Das ist, im Alten Testament gibt es ja auch ab und zu Frauen, die das Volk Israel leiten. Meistens sind es Männer, aber in ein paar Fällen sind es Frauen. Kurze Klammer, in zwei Wochen starten wir mit der neuen Serie «Starke Frauen der Bibel». Das ist schon mal gemacht vor 3 Jahren, jetzt kommt Teil 2. Wir werden gerade einsteigen dann mit einer Message über die Deborah. Und die Deborah und ihr Volk wird bedroht von einem anderen Volk. Und sie holt dann, ruft dann einen Heerführer raus und sie ziehen dem Volk entgegen und besiegen das Volk. Und dann singt sie ein Dankeslied und sie dankt in diesem Lied Gott und allen 12 Stämmen von Israel, die mitgezogen haben. Es hat aber auch einen Stamm gegeben, und das möchte ich mal lesen, was sie über den sagt, im Richter Kapitel 5. Genau. Ui. Ich sehe gerade gar nichts. Oh oh. Das Logo ist nie gut, das bedeutet, dass der Beamer abgestürzt ist. Gebt mir geschwind ein paar Sekunden. Wir retten uns da ganz souverän aus dieser Situation. Genau, jetzt müsst ihr hören. Römer 5, Vers 14 bis 16. Die Ephraimiter rückten, also es ist der Stamm Ephraim, rückten an aus Amaleks Land, gefolgt von den Männern aus Benjamin. Also da sagt sie, zwei Stämme sind Kunden mitgekriegt. Machir Sippe kam mit ihren Oberhäuptern und Zebulon mit seinen Truppenführern. Auch Issachars Fürsten, also sie zählt da ein Stamm nach dem anderen auf, halfen Deborah und seine Soldaten folgten Barak ins Tal. Und jetzt kommt es, was ich eigentlich machen der Punkt. Der Stamm Ruben, und vielleicht erkennst du dich jetzt den Stamm Ruben, der Stamm Ruben aber blieb in seinem Gebiet und beriet ohne Ende, ob er mitkommen sollte. Warum nur bist du bei deinen Herden geblieben, um den Flöten der Hirten zu lauschen? Doch der Stamm Ruben ließ sich nicht bewegen und konnte zu keinem Entschluss kommen. Also das ist ein Volk und das Volk zieht in eine Schlacht und die 12 Stämme ziehen mit. Aber ein Stamm hat beraten und sogar wo der Krieg fertig war, haben sie immer noch beraten. Und manchmal, wenn sie in meinem Leben um den Punkt geht, das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus weiterzugeben, fühle ich mich ein bisschen ertappt in diesem Vers. Weil ich mir dann immer noch Gedanken mache, könnte ich, wie sollte ich, ja, wie soll ich es denn meinem Nachbarn erklären, auf welche Art und so weiter und so fort. Und irgendwann ist die Chance vorbei. Und wir beraten ohne Ende. Und lass uns doch eine Kirche sein, die es versucht. Vielleicht gelingt es uns mal besser, mal weniger, aber lass uns doch eine Kirche sein, die sich das als Ziel nimmt, ein Rettungsboot sein für die Verlorenen und nicht in erster Linie ein Kreuzfahrtschiff für die Heiligen. Wir haben ja immer wieder die Entdecke-Gott-Kurs, den wir anbieten, mit viel Erfolg. Wir haben wahnsinnig viele Leute durch all die Entdecke-Gott-Kurs gehabt, im ISF Zug, Luzern und Altdorf. Aber damals hat es brutal geharzt. Am Sonntag, bevor am Dienstag der Entdecke-Gott-Kurs angefangen hat, haben wir eine einzige Anmeldung gehabt im ISF Luzern. Der John war immer relaxed, der hat immer gesagt, das kommt schon an. Am Dienstag haben wir mit 8 Leuten losgelassen. Im ISF Zug haben wir 2 Anmeldungen gehabt. Dort haben wir ja den Superkurs gehabt mit 23 Leuten. Dann hat es plötzlich geheißen, es kommen noch ein paar, am Schluss sind wir 12 gewesen. Aber du merkst, es braucht manchmal einen Kampf, es braucht Geduld. Aber lass uns zumindest etwas probieren. Auch in unserem Leben. Lass uns nicht passiv sein. Lass es uns zumindest probieren. Lass uns nicht der Stamm Ruben sein, der am Schluss immer noch beratet. Sondern lass uns die anderen Stämme sein, die sagen, wir gehen, auch wenn es vielleicht nicht funktioniert. Ich möchte dich mitnehmen in eine Geschichte, und die Geschichte hat mir geholfen, so die Prinzipien zu verstehen, wie wir die gute Nachricht von Jesus raustragen in die Welt, wie wir eben ein Rettungsboot sein für die Verlorenen und nicht in erster Linie ein Kreuzfahrtschiff für die Heiligen. Und zwar müssen wir hier tief eintauchen ins Alte Testament. Das Volk Israel wird belagert die Geschichte wiederholt sich auch immer. Sie werden belagert von einer fremden Armee, in dem Fall von den Syrern. Und die Syrer rücken immer näher auf. Und die Stadt, die Hauptstadt von Israel, Samaria, nicht Jerusalem. Jerusalem war die Hauptstadt vom Südreich. Israel war Teil zu dieser Zeit, sondern Samaria, die Hauptstadt vom Nordreich, wird belagert. Und es wird, die Lebensmittel werden immer knapper. Es heisst sogar, dass die Preise sind massiv gestiegen. Sie mussten ihre eigenen Pferde müssen essen, weil sie, also ihre Kriegspferde und so weiter. Das war eine richtig schlimme Situation in dieser Stadt. Und man wusste, es muss irgendetwas passieren, sonst verhungern wir oder müssen uns am Finder geben. Das ist so der Rahmen. Und dann heisst es in dieser Geschichte, es hat 4 Aussetzungen gehabt. Aussetzungen, das sind ja die, die eben Aussatz hatten, die müssen außerhalb der Stadt leben, oft die Höhlen und die Verwandten, denen einfach Essen hingestellt, damit nicht dafür näher kommen, also für eine bestimmte Distanz. Und die Aussetzungen, die haben natürlich auch gelitten unter dieser Hungersnot, weil ihnen ja niemand mehr können Essen bringen konnte. Und die 4 Aussetzungen, die haben eines Tages einen Entschluss gefasst. Sie haben sich gesagt, schau, wenn wir bei der Stadt bleiben, dann sterben wir sowieso. Also lass uns doch riskieren, zum Find über zu laufen und schauen, vielleicht bringen sie uns um. Okay, wären wir sonst auch, aber vielleicht lassen sie so leben. Lass uns doch das probieren. Und dann sagen die 4 Jungs, wir gehen los, gehen ins findliche Lager. Und ich lese dir jetzt vor, was dort passiert ist. Und das ist, oh, haben wir es wieder, krass, danke vielmals. Phase 1 ist das, die Phase vom Entdecken. Als nun die 4 aussätzigen Männer ins Lager kamen, gingen sie in eines der Zelten, aßen sich erst einmal satt und stillten ihren Durst. Dann rafften sie alles an Silber, Gold und Kleidern zusammen, was sie dort im Zelt finden konnten, und versteckten die Schätze außerhalb des Lagers. Schnell eilten sie zurück, gingen in das nächste Zelt und nahmen auch von dort alles mit, was sie an Kostbarem finden konnten, um es in ihr Versteck zu bringen. Jetzt fragst du dich, hä? Was ist denn da passiert? Da ist doch ein findliches Heer. Weißt du, was ist passiert? Das ist das Wunder von der Audiotechnik. Ist passiert in dem Moment. Darum ist Audiotechnik so wichtig für eine Kirche. Weil es heisst, dass bevor sie gekommen sind, hat Gott wie durch unsichtbare Lautsprecher, so stelle ich es mir vor, ein riesen Kriegsgeschrei ertönen lassen über dem Lager. Die Syrer haben gedacht, das sind die Verbündeten der Israeliten, nämlich die Ägypter, die mit einem riesen Heer anrücken. Es war einfach so ein Lärm überall, wo Gott übernatürlich geschafft hat. Es sind alle davon gesprungen und haben alles liegen lassen, was ihnen gehört hat. Und so sind die 4 Aussetzungen mit der Erwartung, die sie hatten, du, vielleicht leben wir, vielleicht lassen sie uns leben, geben uns ein bisschen Brot oder etwas, sind dort und haben einfach ein leeres Lager vorgefunden. Total geflasht, total überrascht. Und haben gedacht, was geht da ab? Und dann haben sie das Zeug angefangen, oder? Das Gold, Silber, und haben es einfach vergraben und verstecken. Und ich glaube, so fängt auch unser Glauben an, Erstens mal, es ist eine Entdeckung. Man entdeckt irgendetwas. Vielleicht bist du im Entdeckungskurs gewesen, bist eben zum Glauben gekommen. Oder sonst irgendwo zum Glauben gekommen, Jesus, und du fährst einfach etwas entdecken und du denkst, wow, sind das viele Schätze. Ich möchte den Schatz darstellen mit etwas, was ich mitgenommen habe. Das ist unsere Barkasse, oder? Einfach da innen ist das Geld aufbewahrt von dem, wenn du etwas zahlst am Sonntag. Einfach so symbolisch für all die Schätze, die sie gefunden haben. Ui. Also. Und sie haben diese Schätze gefunden und haben gedacht, das ist ja unglaublich. Silber, Gold, Kleider und zu essen und zu trinken. Und dann haben sie gedacht, hey, das ist ja genial. Lass uns diesen Schatz für uns behalten. Komm, wir nehmen den. Wir schliessen den zu, weil irgendwann kommt ein anderer und schnallt das auch. Und dann verstecken wir den. So, dass es niemand sieht. Das ist ein Bild für uns. Wenn wir die Schätze erlebt haben von dem Jesus, seine Gnade, seine Vergebung, das neue Leben, und wir behalten für uns, dann machen wir uns schuldig. Und dann kommen wir in die Phase 2 rein. Das ist dann die Phase vom Kommunizieren. Wir lesen jetzt den nächsten Vers. Doch dann sagen sie zueinander, eigentlich ist es nicht recht, was wir hier tun. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine so gute Nachricht. Evangelium heisst ja die gute Nachricht. Für die Leute in der Stadt und behalten sie für uns. Wenn wir unsere Entdeckung erst morgen früh melden, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns zurückgehen und im Königspalast alles berichten. Also merkst du, die Männer, die erleben plötzlich eine Dringlichkeit. Die sagen, hey, das ist überhaupt nicht in Ordnung, was wir machen. Dass wir den Schatz, den Jesus gegeben hat, nehmen und verstecken. Sie sagen, hey, der Schatz, der muss unter die Leute. Und ich meine, gell, in dieser Geschichte, das sind ja Aussetzungen. Das sind ja die, die vom Volk verdrängt worden sind. Die vom Volk weggeschickt worden sind. Das sind die, die das Volk nicht mehr zu tun haben mit ihnen. Das sind nicht die Regierungsleute, die sagen, das Volk war schon immer gut zu uns. Oder die reichen Bürger der Stadt. Das sind die Leute, die ganz am Rang gestanden sind von der Gesellschaft. Aber es sind die, die sagen, hey, es ist nicht recht. Wir haben so eine gute Nachricht. Lass uns die weitergeben. Und ich glaube, das ist die Phase 2, die Phase vom Kommunizieren. Du hast die Phase 1, die Phase vom Entdecken. Und dann kommt die Phase 2, du fährst es an von Kommunizieren. Jetzt ist mir aber noch etwas anderes aufgefallen. Manchmal gibt es Leute, auch wie Kirchen, wie wir haben, die sind vielleicht schon 10 Jahre im Glauben unterwegs, vielleicht sogar 20 oder 30 oder 40. Manchmal aber fehlt uns der wirkliche Zugang zu diesem Schatz. Und wenn wir eben den Schatz nicht entdeckt haben, dann ist es schwierig, etwas zu kommunizieren. Dann ist es für uns ein Druck oder eine religiöse Übung. Darum muss es immer damit anfangen, dass wir etwas entdecken. Und wenn du heute Morgen da bist und du merkst, irgendwie, ich entdecke das gar nicht so, ich weiß gar nicht, was ich kommunizieren soll, weil irgendwie ist das zwar für mich eine religiöse Übung, irgendein Rahmen, der mir gut tut, hey, dann fangen wir mal an mit dem Entdecken. Dann beten wir, dass Gott dir wieder mal hilft, die Freude im Evangelium so richtig zu entdecken. Und wenn du es entdeckt hast, dann gehen wir in die Phase 2 vom Kommunizieren. Also die Jungs sagen, hey, lass uns den Schatz wieder aufschliessen. Ui, der klemmt irgendwie die Kasse. Und lass es uns den anderen bringen, da, das Geld ein bisschen unter die Leute bringen. Ein bisschen zu verteilen, was wir da alles haben. Und dann gehen sie zurück. Und dann kommt bezeichnenderweise etwas, was mir einmal wieder begegnet ist, kommt die Phase von der Zurückweisung. Weil eigentlich, die meinen es ja gut. Dann gehen sie zurück zum König und dann sagt der König Folgendes, das ist der dritte Punkt. Obwohl es mitten in der Nacht war, stand König Joram auf, als er die Nachricht gehört hat, und ließ seine Berater zu sich kommen. Ich kann euch sagen, was die Syrer vorhaben, begann der König. Sie haben längst gemerkt, dass wir am Verhungern sind. Nun haben sie sich aus dem Lager zurückgezogen und sich in einem Hinterhalt versteckt. Sobald wir aus der Stadt herauskommen, wollen sie uns alle gefangen nehmen und dann mühelos die Stadt erobern. Also du kommst mit einer guten Nachricht, sagst, hey, wir möchten etwas teilen. Und am Schluss kommst du auf den Deckel über vom König, der sagt, ja, merke das nicht, das ist einfach ein Trick von ihnen. Und das ist vielleicht eine Erfahrung, die du schon gemacht hast. Du hast den Schatz entdeckt, Du willst die gute Nachricht weitergeben. Du hast den Schatz aufgeschlossen, hast ihn für andere verfügbar gemacht. Und dann kommt Phase 3, Phase der Zurückweisung. Und das kann so wehtun. Vielleicht Verwandte von uns, vielleicht sogar Ehepartner, wo wir einfach merken, hey, sie sind noch nicht offen für den Schatz. Ich bin in einer Kirche aufgewachsen und ich habe dort etwas erlebt, das mich prägt hat. Ich bin immer am Freitagabend, haben wir einen Gebetsabend gehabt. Und an diesem Gebetsabend hatten es nur alte Leute gehabt und ich. In dem Moment habe ich sie als alt empfunden. Die Jüngsten waren wahrscheinlich so 30, 35 gewesen, aber als Teenager denkst du, das ist ja fast unendlich alt, oder? Und dann hat man immer so zwei Teile gehabt. Man hat so einen allgemeinen Teil gehabt, Worship und so weiter. Und im zweiten Teil hat es verschiedene Anliegen gehabt, die man durchgebetet hat. Aber es hat immer eine Gruppe gehabt, von vier Personen, immer die gleichen vier, die haben sich zurückgezogen und für ihre Ehepartner gebetet, die nicht im Glauben gewesen sind. Über Jahre. Und mich hat immer die Treue fasziniert. Aber was mich noch mehr fasziniert hat, über Jahre und Jahrzehnte ist einer nach dem anderen zum Glauben gekommen. Einer, der ich schon lange weg war beim ICF, hat er Krebs bekommen, ist schon alt gewesen. Die Frau hat immer gebetet und sechs Wochen vor seinem Tod nach der Krebsdiagnose gibt er sein Leben noch Jesus. Und du merkst, das war ein Leiden gewesen für diese vier Personen, immer zu merken, ich will ja etwas geben, aber mir nimmt es nicht an. Das ist oft die Phase der Zurückweisung. Der Joram, der König, sagt, hey, das ist doch nur ein Trick. Und dann kommen aber die Berater und sagen zu ihm, hey, wir haben ja nichts zu verlieren. Lass uns doch zwei Wagenlenker auswählen. Dann haben wir wahrscheinlich gedacht, wieso gerade mehr, oder? Und lass uns zwei Kutschen anspannen mit den letzten Pferden, die wir noch haben. Und lass sie doch schicken ins Lager. Ich meine, wenn sie dann umgebracht werden, werden sie umgebracht. Aber wenn sie zurückkommen und das bestätigen, dann könnte das unsere Rettung sein. Und das ist dann eben die Phase 4. Es ist dann die Phase vom Annehmen, die Phase von dem Ergreifen von dem Schatz. Kannst du mal den letzten Vers bringen? Da strömten die Einwohner der Stadt in das verlassene Lager hinaus und plünderten es, wo die zurückkommen und sagen, hey, es ist wirklich niemand rum. Und dann sind die Leute rausgekommen, sind in das Lager geströmt und haben es plündert, haben wieder gegessen, trinken und sie sind frei geworden. Und ich glaube, es ist so der Moment, wo wir merken, hey, wow, wir haben den Schatz ergriffen und Leute um uns herum nehmen es auch an. Aber Gott braucht Menschen, die mutig sind. Er braucht Menschen, die sich entscheiden in ihrem Leben. Wir sind nicht einfach ein Kreuzfahrtschiff für die Heiligen, sondern wir sind ein Rettungsboot für die Verlorenen. Er braucht Menschen, die bereit sind, einen Preis für das zu zahlen. Aber natürlich auch Menschen, die dann dafür die Freude ernten. Wir haben gerade im Sunday Night wieder einmal mehr einfach eine coole Geschichte von einem jungen Mann, Maurer, ein Deutscher, kommt seit ein paar Monaten, lernt die Gemeinschaft zusammen, fühlt sich wohl und jetzt letzten Sonntag ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Joel, ich möchte mich taufen lassen. Und wir haben gedacht, wow, cool, jemand mehr gefunden für Jesus, Rettungsboot, mega. Vielleicht bist du auch da und sagst, ja gut, ich habe den Schatz schon erkannt, aber wie kann ich den weitergeben? Ich habe keine Ahnung. Wie kann ich so die Schatzkiste aufschliessen und das meinen Kollegen, meinen Verwandten, Bekannten und so weiter weitergeben? Wie kann mir das gelingen? Vier ganz einfache Punkte. Etwas, das kannst du sowieso, egal wie introvertiert bist und wie wenig kommunikativ du bist, du kannst für sie beten. Das hat einfach schon mal eine Megakraft. Und ich staune immer wieder in meinem ganz persönlichen Leben, jetzt rede ich nur für mich, wie schnell ich immer für alles andere bete, aber nicht für das. Lass uns doch einfach mal treu sein und einfach mal für die Leute regelmäßig beten. Früher im ICF hat man gesagt, das ist der VIP-Lifestyle. Also wir schreiben drei Leute auf unsere VIP, Very Important Person-Liste, wo wir einfach immer und regelmäßig dafür beten. Zweitens, gib ihnen Zugang zu deinem Leben. Lass sie mal Eingang mit ihnen ins Kino, mach Sachen, die dir auch Spass machen. Die coolsten Sachen sind immer die dir Spass machen, dem anderen auch. Also jetzt in meinem Fall würde ich zum Beispiel aufdrängen, zusammen einen FCL-Match gehen. Das macht mir Spass, dem anderen vielleicht auch und dann haben beide Freude. Gib einen Zugang zu deinem Leben. Lern, deine Geschichte zu erzählen. Lern, deine Geschichte zu erzählen. Und vielleicht bist du da und denkst, ich habe gar keine Geschichte. Dann sage ich dir, ist eine Lüge, du hast eine Geschichte. Vielleicht sagst du, meine Geschichte ist so langweilig, ich bin christlich aufgewachsen, mich irgendwann taufen lassen, bei Jesus am Nachfolgen. Ich bin so langweilig, was ist das für eine Geschichte? Das ist eine Geschichte. Weil Treue ist ein Wert, den die Welt heute sucht. Erzähl deine Geschichte. Und viertens, lerne dann das Evangelium zu kommunizieren, dass du einfach fähig bist, in 2 bis 3 Minuten die gute Botschaft weiterzugeben. Ich habe gerade, als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, früher in den guten alten Zeiten, wo die Isa schon dabei war, wo heute den Wert vorgestellt hat, und viele von euch noch nicht, haben wir regelmässig Kurs gemacht über das. Wir haben das regelmässig trainiert. Wie erzählt man unsere Geschichte? Wie erklären wir die gute Botschaft von Jesus? Das sollten wir dann mal machen. Ich tue die jetzt geschwind weg. Und wenn du dich dann als Kirche entscheidest, wir möchten ein Rettungsboot sein und nicht in erster Linie ein Kreuzfahrtschiff, dann kann es natürlich auch sein, dass gewisse Sachen ein bisschen anders wären als vorher. Plötzlich hast du Leute um dich herum, die dich herausfordern. Plötzlich hast du Leute um dich herum, die dich löchern mit Fragen. Plötzlich merkst du, wie du vielleicht nach dem Mittagessen, nach dem ICF, so wie wir es heute haben, eben mal nicht einfach zu deinen Freunden hinsitzt, sondern ganz bewusst zu jemandem, der neu ist und ihn versucht zu integrieren. Es kostet einen Preis, aber es macht unglaublich Freude. Es gibt eine Organisation, die heisst Ärzte ohne Grenzen. Und die Organisation Ärzte ohne Grenzen, die hat gesagt, wir möchten Ärzte sein, die einen Teil ihrer Zeit hingeben, oder vielleicht sogar ihre ganze Zeit, um Menschen zu retten in lebensbedrohlichen Situationen. Zum Beispiel gehen sie in Kriegsgebiet, sie gehen in Naturkatastrophen, oder, wenn wir gerade beim Bild vom See sind, sie möchten eben auch Seerettungen. Gerade ich lese dir einen Text vor von der Homepage, wo ich sehe, ja, es geht da um die vielen Flüchtlinge, die von Afrika mit diesen viel kleinen Booten dann irgendwie in Griechenland, Italien oder Spanien ankommen. Und das heisst dort auf der Homepage von ihnen, das Mittelmeer ist die gefährlichste Grenze der Welt. Tausende, oh Mann, jetzt hat es mir da irgendwo so eine Erklärung dazu gehauen, irgendwie von ChatGPT, jetzt kann ich einfach den Text nicht mehr lesen. Das ist jetzt blöd. Tausende kamen in den vergangenen Jahren ums Leben, als sie versuchten, in seeuntauglichen Booten irgendwie das Land zu erreichen. Es ist eine humanitäre Pflicht, Menschen in Seenot zu retten. Die europäischen Staaten gehen dieser Pflicht nicht seit 2015 nicht mehr nach. Daher haben wir sie erfüllt. Also es geht eigentlich darum, dass sie sagen, hey, es gibt so viele Leiden, so viele Menschen vertrinken. Die Staaten haben gesagt, wir helfen denen nicht mehr. Natürlich aus dem Grund, dass sie sagen, wenn wir ihnen helfen, kommt ja immer noch mehr. Das ist auch nicht die Lösung. Also politisch ist es geht nicht um eine politische Diskussion. Aber es geht letztendlich um das Herz von diesen Ärzten, die gesagt haben, wir können da nicht zuschauen. Wenn die Staaten nicht mehr dafür machen, dann gehen wir rein. Und wir retten die Menschen, die sind 94'000 Leben gerettet in den letzten Jahren in einem Rettungsboot. Und jetzt musst du dir vorstellen, du bist so ein Arzt, der Leben rettet. Der Arzt könnte auch irgendwo in der Uniklinik Zürich oder irgendwo in einem Schönheitssaal sitzen und könnte Schönheitschirurgie machen. Könnte irgendwelche Frauen ihre Brüste vergrössern. Kann man machen. Aber die Ärzte haben gesagt, hey, wir gehen für die Leute, die verloren gehen. Das sehen wir als unsere Berufung. Wir sehen nicht unsere erste Aufgabe, irgendeine Schönheitschirurgie zu machen, sondern unsere Aufgabe sehen wir gehen in das Mittelmeer und wir retten die Menschen, die dort am Sterben sind. Und das ist das Bild dahinter, wenn du sagst, hey, wir sind ein Rettungsboot für die Verlorenen und nicht ein Kreuzfahrtschiff für die Heiligen. Ich möchte die zwei Bilder noch mal zeigen, um sie einfach noch mal in deinem Gesicht vor dem Gesicht so Revue passieren lassen. Das ist das Kreuzfahrtschiff, es steht für Bequemlichkeit, für Luxus. Und das ist das Rettungsboot. Es steht für dein Herz, dein Leben zu investieren, um Menschen zu gewinnen, die verloren gehen, die keine Hoffnung haben, keine Perspektive haben, keine Versöhnung haben, die das ewige Leben werden getrennt von Jesus verbringen. Wo sind wir? Wo stehen wir als Kirche? Und wo stehst du als Person? Für was willst du dein Leben hingeben? Diese Message fordert mich genauso raus wie dich. Weil ich neige auch oft zum Kreuzfahrtschiff. Mir gefällt das schon auch noch gut. So ein grosses Buffet und ein bequemes Zimmer und eine schöne Suite. Und ist auch nichts gegen das. Aber ich merke, wie Gott mich einfach immer wieder ruft und sagt, hey, unsere Aufgabe ist es, ein Rettungsboot zu sein. Wir leben in einer Zentralschweiz mit 770'000 Einwohnern. Wenige davon haben eine lebendige Beziehung mit Jesus. Die Freikirchen sind mehrheitlich relativ klein. Es gibt natürlich auch erweckte Landeskirchen, das ist ganz klar. Und mein Wunsch ist es, dass wir heute Morgen wir können den Stab wieder übernehmen und können sagen, Gott, wir sind uns bereit, als Kirche zur Verfügung zu stellen, ein Rettungsboot zu sein für die Verlorenen und nicht in erster Linie ein Kreuzfahrtschiff für die Heiligen. Vielleicht möchtest du die Entscheidung auch für dich persönlich treffen heute. Sagen, Gott, du kannst mich wieder neu brauchen. Ich lasse mich wieder neu brauchen von dir, dass ich so ein Rettungsboot sein kann. Ich bin bereit, gewisse Komfort und gewissen Luxus zurückzulassen, damit ich den Menschen helfen kann, die in Not sind. Weißt du, was ist das Coole daran? A, natürlich bringen wir Frucht für die Ewigkeit, aber B, wirst du auch merken, wie dein Glaubensleben auf ein ganz neues Level kommt. Weil dort, wo wir die gute Botschaft weitergeben, dort merken wir, wie sie funktioniert. Und die Freude wird riesig sein. Im Lukas Kapitel 15 gibt es so eine Geschichte, wo ein Mann 100 Schafe hat. Eins verliert er, 99 hat er, lässt die 99 zurück und geht das eine suchen. Und am Ende steht eine doppelte Freude. Das heisst, erstens, er hat sich gefreut über das Einzelne, das er gefunden hat. Und dann heisst es, und wie viel mehr werden sich die Engel im Himmel freuen über jeden Sünder, der zum Glauben kommt. Also du merkst, am Ende steht eine doppelte Freude. Wenn du bereit bist, dein Leben zu geben für die Menschen, die verloren gehen. Und wenn wir auch bereit sind, auch eine gewisse Komfortzone verlassen als Eisen auf Luzern und ein Rettungsboot sein und nicht ein Kreuzfahrtschiff. Hey, ich würde mega gerne noch beten. Komm, wir stehen doch miteinander auf. Vielleicht challenge dich, fordert dich die Message raus. Mich fordert sie mega raus. Und wir möchten doch beten, dass wir einfach die wollen können, den Stab wie neu ergreifen, heute Morgen den Stab von Gott, du kannst mich brauchen. Und wir möchten uns brauchen lassen von dir, um die gute Nachricht, die Schätze, die wir in unserem Herzen erlebt haben, anderen weiterzugeben. Vater im Himmel, mein erstes Anliegen heute Morgen ist, dass wir die Schätze, die wir von dir bekommen, dass wir die zuerst mal erkennen dürfen. Vielleicht gibt es Leute da drinnen, für sie wirkt das recht theoretisch. Sie sagen sich, ja, ich höre da immer Predigen, die erzählen, ich habe Jesus erlebt und die Gnade und die Power, aber ich habe das noch gar nicht erlebt. Zuerst bitte ich dich einmal für die Begegnung mit dir, für das Entdecken von diesen Schätzen. So wie die Aussetzung, das Lager kommt und plötzlich merkt, hey, da liegt Silber und Gold rum und Essen und Trinken und Kleider und alles, was unser Herz begehrt. Jesus, ich bitte dich, dass du uns diese Schätze neu vor Augen führst. Und dann bitte ich dich für den zweiten Punkt. Ich bitte dich, dass wir aus diesen Schätzen raus dann dürfen mutig weitergeben. Und wir möchten heute Morgen auch wirklich den Stab wieder neu übernehmen von dir und sagen, doch, mit uns kannst du rechnen. Wir möchten als Kirche ein Rettungsboot sein für die Verlorenen und nicht in erster Linie ein Kreuzfahrtschiff für die Heiligen. Und wir möchten es auch in unserem persönlichen Leben. Ich bitte dich einfach für mich mal ganz persönlich. Ich bin so ein Mensch, ich kann so gerne einfach bequem, ich kann so gerne einfach ruhig und fröhlich und eine gute Party und eine gute Atmosphäre und liebe Leute um mich herum. Aber ich bitte dich für mich ganz persönlich, dass ich immer wieder parat bin, mein Kreuzfahrtschiff zu verlassen, ins Rettungsboot zu steigen und einfach unterwegs sein für die Menschen, die in Not sind. Ich bitte dich, dass wir so Menschen retten dürfen sein, Seelen retten dürfen sein, damit das Reich Gottes zunehmen darf und damit die gute Botschaft von dir in die Zentralschweiz raus darf. 770'000 Menschen. Ganz viele Menschen sind Agnostiker, Atheisten, haben vielleicht irgendeinen religiösen Glauben. Und ganz, ganz viele Menschen brauchen dich. Und wir möchten den Banner hochhalten und möchten die Menschen auf dich hinweisen. Und ich bitte dich für die Gnade, dass du es dir gibst, dass wir wirklich das Rettungsboot sein dürfen. Amen.